Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Der Podcast wird vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de.
Mein heutiger Gast hat es mir in der Vorbereitung zum Interview nicht sehr einfach gemacht, weil durch seine unzähligen Engagements und Aktivitäten der letzten 20 Jahre kann ich hier nur ein paar ausgewählte Sachen auflisten. Ich spreche mit David Schrawin, Journalist, Gründer und Verleger von Korrektiv, Mitgründer der Online-Journalistenschule Reporterfabrik, Vorstandsmitglied des Netzwerks Recherche und Entrepreneur und gefühlt mindestens einmal täglich sehr präsent in mindestens einem meiner Social-Media-Feeds. David, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Ja, danke, danke.
Ich fange gleich mal mit was ganz Aktuellem an. Korrektiv wurde in der letzten Woche mit einer Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet und ich habe mir da ein Video angeschaut, das du über LinkedIn geteilt hattest und da hast du innerhalb von wenigen Minuten total viele spannende Sachen gesagt. Unter anderem hast du über den Verfall der Medienlandschaft in Deutschland gesprochen, speziell das Thema Lokaljournalismus angesprochen und dass in Thüringen beispielsweise bald keine Tageszeitungen mehr erscheinen. Du hast über die Politikverdrossenheit im Land geredet, beziehungsweise den zunehmenden Rechtspopulismus, AfD als potenziell stärkste politische Kraft in verschiedenen Landtagen oder auch jetzt in vor zwei Tagen Bürger in Wut in Bremen ist ja auch so ein Fall. Und bist im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass wir eine neue Aufklärungsstufe in der Gesellschaft etablieren müssen. Und du hast da diesen spannenden Begriff redaktionelle Gesellschaft angesprochen, wo also jeder sein eigener Autor ist, seine Geschichte erzählen kann, wo man durch Bildung Menschen ertüchtigen muss, mit Argumenten besser umzugehen. Könntest du da vielleicht noch mal so ein bisschen ausführen, wie du die redaktionelle Gesellschaft der Zukunft siehst?
Ja. Oh, da habe ich ein Buch drüber geschrieben. Aber das Buch heißt Was wir wollen übrigens. Und die Grundfrage in meinen Augen ist, wenn wir über die Aufklärung als Prinzip nachdenken, ne? Dann ist die Aufklärung wie so eine Fackel, die irgendwann angezündet worden ist um 1500. Da kam der Gedanke auf, wir können unabhängig von Gott uns frei entscheiden. Da gibt es ein tolles Bild in der Sixtinischen Kapelle, ne, wo so der Funke überspringt. Und eigentlich war das Ding, wo es losging, wo man gesagt hat, hey, wir als Menschen, wir können uns selbst organisieren. Wir sind nicht von Gott gegebenen Dingen abhängig. Dann gab es mal Fortschritte, ne? Fritz Joss, toller Typ, 1501, der erste Freiheitskämpfer in Deutschland, der die Idee hatte, dass die Obrigkeit attackiert werden kann, um Bauern zu emanzipieren. Hat er versucht, hat nicht geklappt. Der ist dann verschwunden. Dann gab es immer wieder Aufstände, Fortschritte, Rückschritte, die Französische Revolution. Wir haben in Deutschland 1848 die erste republikanische Bewegung gehabt, die stark war, die Revolution gewagt hat. Da finde ich halt so Leute wie Fritz Hecker oder so super. Ne? Die sind nicht Fritz, wieder Hecker, super, die sind aufgestanden, die haben für die Demokratie gekämpft, haben am Ende verloren in Deutschland, war aber auch egal, der ist dann Amerika gegangen, hat da weitergekämpft. Sehr guter Mann. Und diese Idee ist immer gewachsen. Mit jedem Schritt, den die Idee gewachsen ist, mit jedem Gegenschlag, der kam, wurde immer weiter die Emanzipation getrieben, immer weiter die Ertüchtigung der Menschen vorangetrieben. Wir haben die dunkelsten Zeiten der Geschichte durchlebt. Wir haben danach weitergemacht. Die Idee der Aufklärung ist weitergewachsen. Die Demokratisierung ist weitergewachsen. Und wir haben heute einen Zustand erreicht, wo theoretisch jeder emanzipiert ist, wo jeder sagen kann, ich kann mich einbringen, ich kann tun. Bloß das Wie, das ist noch nicht geklärt. Und das Wie, das ist eben diese Sache, dass die Menschen lernen müssen, jetzt mit den Instrumenten, die zur Verfügung stehen, umzugehen. Und da ist eine größere Demokratisierung der Diskursfähigkeit nötig. Und das bedeutet halt, dass jeder Mensch lernen muss, sich selber einzubringen, seine eigenen Argumente zu finden, zu erklären. Jeder muss zum Autor seiner eigenen Geschichte werden, aber nicht nur seiner eigenen, sondern auch in der Community, in der Gesellschaft, in dem Ort, in dem er ist, in der Gemeinschaft, in der er sich bewegt, muss er lernen, tatsächlich demokratisch zu arbeiten. Es geht nicht darum, mit allen einer Meinung zu sein. Es geht auch darum, Transparenz lokal zu leben, vor Ort zu leben, zu sagen, wenn was nicht richtig ist, aber auch zu verstehen, wenn andere das anders sehen. Und diese Auseinandersetzung, diese Diskutierfähigkeit, die müssen wir jetzt etablieren. Und das ist von Seiten der Demokraten wichtig, dass wir da unfassbar viel Energie und Zeit reinstecken. Wenn wir es nicht tun, wird der nächste Rückschlag kommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Rückschlag dazu führen wird, dass diese demokratische Bewegung endet. Nee, das ist ein Strahl, der geht immer weiter. Aber es kann sein, dass wir halt in düstere Zeiten schreiten. Und deswegen müssen wir, solange es geht, uns mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, wehren.
Wenn man das jetzt mal herunterbrechen kann auf so eine alltägliche Mediennutzung, Medienrezeption, wie stellst du dir in so einer redaktionellen Gesellschaft die Medienrezeption bestenfalls vor? Und dann auch, wenn ich mal polemisch fragen darf, stellst du dir das dann so vor, dass jeder eine Stunde am Tag Artikel schreibt, Teil des Diskurses zu sein?
Nee, es geht ja um die Notwendigkeit getriebenen Sachen. Also ich will das mal ein Beispiel klar machen, weil da wird das im Abstrakten ist das schwierig, im Konkreten ist das dann relativ einfach. Nehmen wir mal eine kleine Stadt in Deutschland, in der aus marktwirtschaftlicher Sicht nicht mehr möglich ist, eine Lokalzeitung zu betreiben. Also gibt zu wenig Abos, kommt zu wenig Kohle rein, kann kein professioneller Journalist bezahlt werden. Das würde eigentlich bedeuten, dass die lokale Aufklärung am Ende ist. Mhm. Ne? Also der Stadtrat beschließt was, keiner erfährt hat. So, was weiß man dann? Finden da Geschäfte hinter verschlossenen Türen statt? Gibt es Korruption? Ein anderes Beispiel auch aus der gleichen Stadt. Keiner berichtet mehr über die Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr. Keiner berichtet mehr über das Engagement der Menschen im Sportverein. Die Wahrnehmung schwindet. Damit schwindet aber auch das Nutzungsverhalten. Die Leute werden sich nicht mehr engagieren füreinander. Der Austausch findet nicht statt. Dritte Sache, die Bekanntmachung über das, was in der Stadt passiert, wo man zusammenkommt, über das eigene Filterverhalten hinaus zusammenkommt, findet nicht mehr statt. Das heißt, die großen Gemeinschaftsereignisse, das gemeinsame Erleben, die gemeinsame Erinnerung verschwinden. Die Gesellschaft wird fragmentiert und bricht auseinander. Und da glaube ich, jetzt situationsgetrieben, irgendeiner, der vor Ort ist und sagt, Moment, im Stadtrat können wir keine Korruption zulassen. Wir müssen transparent machen, wie die Entscheidungen getroffen werden. Dieser Mensch, der dann aufsteht, muss die Fähigkeiten haben, sauber zu arbeiten, sauber zu recherchieren, zu verstehen, wie man sauber veröffentlicht. Der braucht kein großes Medium. Das reicht aus, wenn er einen einfachen Newsletter hat. Mhm. Meinetwegen kann der auch seine Erfahrung, sein Wissen auf ein Blatt Papier mit Kartoffeldruck drucken. Das spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Aber er kann vor Ort die Korruption, mögliche Korruption transparent machen, Diskussionen anführen. Dann kann der Zweite sagen, okay, vielleicht machen wir über das, was in unserer Stadt passiert, eine Versammlung. Wenn da Korruption herrscht, müssen wir drüber reden, gucken, wie wir das lösen. Der lädt dann Leute ein in eine Kneipe und dann bespricht man, was passieren muss. Wir öffnen das demokratische Verhalten in dem Parlament. Wir ertüchtigen die Bürger, dass die halt über das, was da entschieden wird, transparent reden. Veranstaltungen, super wichtig. Wenn Leute da sind, die erleben Veranstaltungen, können die selber besser, gut erklären, welche Veranstaltungen da sind, warum sie da sind, warum die wichtig sind. Die können die bekannt machen. Die Vereine, die Freiwillige Feuerwehr. Wenn wir die Gesellschaft haben, in der halt möglichst viele Menschen am Diskurs teilnehmen können, können die Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr über das reden, was zu tun und damit andere mitreißen. Und so funktionieren Gemeinschaften. Wenn man sieht am Beispiel, was möglich ist, was man machen kann, welches Erleben, welches Gute man tun kann, dann werden Leute mitgerissen und machen mit. Und jetzt habe ich gerade drei Leute beschrieben in der Stadt, die aufstehen. Und mit den drei Leuten kann man eine Stadt verändern, kann man eine Stadt zum Besseren wenden. Die drei Leute werden 20, 30, 40 Leute inspirieren, die sagen, wir machen auch. Und dann habe ich eine pluralistische Gesellschaft in einer Stadt, in der das Mediensystem zusammengebrochen ist.
Du hattest in dem eingangs erwähnten Video auch über Bürgerjournalisten gesprochen. Das ist ja im Endeffekt das, was du auch gerade beschrieben hast. Und da werde ich immer in so eine Zeit zurückversetzt, 2003, 2004, wo die Blogosphäre groß wurde, ne? Die sozialen Medien haben sich formiert. Die Idee ist ja schon ein bisschen älter, noch viel älter als 20 Jahre, aber die technologischen Möglichkeiten sind ja auch da. Und damals war das ja alles auch immer sehr euphorisch beschrieben worden, digitale Partizipation ist jetzt endlich möglich. Und irgendwie haben wir aber in den letzten 20 Jahren ja die Bewegung zwar schon miterleben, mit anschauen dürfen, aber du beschreibst ja auch, die Medienlandschaft bleibt weiterhin unter den Erwartungen. Woher kommt deine optimistische Einschätzung, dass sowas tatsächlich auch stattfinden kann?
In der Blogosphäre ging es vor allen Dingen um das Watt. Also es war möglich, die Technik war da, aber die Inhalte waren nicht da. Und dann hast du halt ein paar Leute gehabt, die waren in der Lage, die Inhalte zu produzieren. Netzpolitik ist so ein Beispiel, was total präsent ist. In gewisser Weise sogar korrektiv. Ich habe angefangen mit den Ruhrbaronen, das war so mein Freiheitserlebnis, wo ich gesagt habe, boah, da schreibe ich einfach mal und schreibe mich frei, schreibe mich aus den Formaten heraus. Da sind viele Wurzeln. Aber da ging es vor allen Dingen um die technische Seite. Dann haben viele, viele Leute gemerkt, dass sie überhaupt nichts zu sagen haben. Die haben Blogs angefangen, haben gemerkt, so, ich habe ja gar nichts zu erzählen. Und ein bisschen, was ich erzählen kann, da kann ich auch in 140 Zeichen bei Twitter machen. Und so ist dann Twitter groß geworden. Und jetzt geht es halt darum, um das Wie. Wie machen wir das? Und dieser Schritt ist der entscheidende, dass man sagt, wir müssen die Leute erstmal ausbilden. Journalismus, nach meinem Verständnis, kann jeder. Jeder kann Journalist sein. Das ist überhaupt kein Kunst, nichts Elitäres. Das ist was, das ist Reden ein bisschen besser. Wenn man Reden schreiben kann, ist das noch besser. Aber es ist halt keine große Kunst. Also klar, es gibt auch schreiberische Kunst, aber die ist so weit weg, da brauchen wir nicht drüber reden. Es geht um diese Gebrauchskultur. Und da glaube ich trotzdem, dass man A, Erfahrung braucht. Also man muss den Leuten die Erfahrung ermöglichen. Und B, die müssen das Wissen haben, angefangen vom Satzbau bis hin zu Recherchennotwendigkeiten, bis zu Faktenchecks, bis zur Themenerkennung, was ist überhaupt ein Thema. Und dann war der zweite, was ich damals bei der Blogosphäre also tatsächlich nicht verstanden habe, es ging sehr schnell darum, wie verdiene ich damit Geld. Es wurde verstanden als Möglichkeit, ein alternatives Geschäftsmodell zu entwickeln. Aber bevor ich weiß, wie ich die Sachen umsetze, was will ich mit dem Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell kommt nachher, wenn ich gute Arbeit mache, wenn ich dazu beitrage, gute Dinge zu machen, dann kommt auch die Kohle von alleine, dann kommen schon genug Leute und sagen, hier kannst du Kohle für haben. Das ist halt in meinen Augen der falsche Ansatz gewesen. Und als dann die Enttäuschung kam, dass zu wenig Geld reinkam, sind halt viele Leute einfach verschwunden. Ne?
Genau, einmal das Geschäftsmodell und ich glaube, was auch sehr ernüchternd war, ist, wir sprechen halt immer von, selbst bei der Blogosphäre, von im Endeffekt US-amerikanischen, meistens US-amerikanischen Plattformen, die damit dann tatsächlich Geld machen durch Advertising und Co. Wir sprechen über mittlerweile KI-gestützte Tools, die selbst bei der Nachrichtenerstellung jetzt automatisiert mithelfen. Und wir sprechen von chinesischen Plattformen, die dann auch noch propagandistisch irgendwelche Fake News erstellen. Wo siehst du da im Journalismus / Bürgerjournalismus die wichtigsten Handlungsfelder jetzt, wo wir erkannt haben, mal ab von den digitalen Geschäftsmodellen, worüber lohnt es sich denn zu schreiben?
Wir nennen das bei uns Community-Journalismus oder bürgerschaftlicher Journalismus. Keine Ahnung, wie man das genau ausdrückt. Und ich glaube, das geht darum, dass man verstehen muss vor Ort, was ist denn wirklich in unserer Gemeinschaft relevant. Und da fängt für mich Journalismus nicht an mit dem Schreiben, sondern mit dem Reden. Und das Reden fängt für mich an in der europäischen Stadt, im Sinn der europäischen Stadt. Und eine europäische Stadt ist relativ einfach, ne? Also du hast irgendwann hat einer gesagt, komm, wir machen Markt, da haben die Marktplatz gehabt. Dann haben ein paar gesagt, ach guck mal, drumherum können wir ein paar Kneipen machen, weil die Leute sind ja eh da, wollen wir trinken, wollen quatschen. Und dann haben die gesagt, okay, dann wohnen wir da noch, dann waren da die Handwerker, irgendeiner hat eine Mauer drum gemacht, Stadt war fertig. Und diese europäische Stadt als Ort, an dem die Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten, Hintergründen zusammenkommen und gemeinsam handeln, in jedem Sinn des Wortes handeln, dieser Sinn der europäischen Stadt muss wiedererkannt werden. Das bedeutet für mich als Journalist, ich muss in das Zentrum dieser Sache gehen, damit ich erstmal erfahre, worüber reden die Menschen überhaupt. Ich muss auf den Marktplatz. Ich muss mich auf den Marktplatz stellen, nicht reden, sondern zuhören. Mein persönlicher Trick ist Kaffeebude. Ich habe so einen Kaffeewagen in Bottrop und an dem Kaffeewagen verkaufe ich Kaffee, stehe da rum, da kommen Leute und reden mit mir. Darüber erfahre ich, wie eine Stadt lebt, wie die atmet, was relevant ist, was die Leute interessiert, was die bewegt, wo die Sorgen haben, alles Mögliche. Jetzt wieder übersetzt auf den Journalismus. Für mich heißt das, ich muss erstmal Veranstaltungen haben. Ich muss also einen Marktplatz haben, ich muss Veranstaltungen haben, ich muss mich um Events kümmern, ich muss mich darum kümmern, mit Menschen zu reden, mit denen ich nicht rede, mit normalen Menschen. Ich muss verstehen, dass ich in jedem Einzelnen die besondere Geschichte höre. Jeder von uns hat eine Story, die wert ist, erzählt zu werden. Und die muss ich aber hören. Und dann kann ich anfangen zu sehen, okay, was ist denn das, worüber ich berichten kann? Ist ein ja, relativ einfach, aber in der Umsetzung halt relativ schwer. Weil viele Leute, die aus dem Journalismus kommen, die haben das gelernt, entweder als Terminjournalismus, ich fahre hin und schreibe das auf, oder als
Stimmt.
ich habe die Beobachtung. Ne? Also ich habe den Gedanken, was wichtig ist, und ich frage dazu. Aber zu sagen, was erzählen eigentlich die anderen da gerade? Und was passiert da gerade? Und einfach nur da zu sein, Kaffee zu trinken. Das verändert Dinge.
Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf Korrektiv, wie positionierst du Korrektiv? Wie organisierst du genau das, was du gerade beschrieben hast?
Einmal über die Netzwerke. Also wir machen bei Korrektiv sehr viel Netzwerkarbeit. Also Korrektiv Lokal ist ein Netzwerk, da sind jetzt, glaube ich, 1800 oder so Journalisten drin.
Krass.
Das ist ziemlich groß. Und da haben wir eine ziemlich hohe Zuhörkultur. Wir machen sehr viele Konferenzen, wir machen extrem viele Events. Also vor Corona war das richtig viel, jetzt gerade bauen wir das wieder auf. Da hören wir zu. Wir haben unsere Büros, wir haben mittlerweile 6 Standorte. Die meisten Büros sind im Herzen der Stadt, nah an den Marktplätzen und die Türen sind auf. Also von Eingang bis zum jeweiligen Chef ist das eine Tür. Und die ist meist auf. Wenn du in ein normales Medium gehst, da hast du erstmal 6, 7 Türen, die du durchschreiten musst, bevor du mit jemandem sprechen kannst. Das gibt es bei uns nicht. Wir versuchen nahbar zu sein. Egal wo wir sind, uns kann man ansprechen. Auf unsere Leute kann man ansprechen. Wir versuchen dieses, das Wort hört sich jetzt blöd an, aber Elitäre wegzureißen. Also ich halte davon überhaupt nichts. Ich halte auch von der Akademisierung des Journalismus, halte ich überhaupt nichts. Journalismus ist ein Handwerk, ne? Und irgendeiner hat mal gedacht, so, ah, jetzt brauchen wir nur noch Akademiker. Völliger Quatsch. Du brauchst Menschen, die mit Menschen können. Das ist eigentlich der Trick.
Es klingt einfacher, als es dann im Endeffekt, glaube ich, auch ist, ne? Also gerade wenn du von Handwerk sprichst, würde ich schon sagen, dieses Handwerk muss ja auch gelernt werden.
Klar, oder du brauchst halt nicht in Uni, ne?
Bei Korrektiv hast du ja gerade auch angesprochen, ihr habt verschiedenste Projekte, verschiedenste Initiativen, Konferenzen und so weiter. Wie schaffst du es, all deine MitarbeiterInnen mitzunehmen bei all diesen verschiedenen Aktivitäten?
Weiß ich nicht, ob ich alle Leute mitnehmen kann, aber Das weiß ich einfach nicht. Ich schätze mal nicht. Also wir sind mittlerweile 100 Leute, da wird der ein oder andere nicht mitgenommen sein, vermute ich. Aber wir strengen uns halt an, auch hier im Betrieb eine Zuhörkultur zu schaffen. Wenn wir unsere Ziele besprechen, besprechen wir die über die Teams. In den Teams wird dann diskutiert und das wird dann zurückgespiegelt. Daraus wird dann Gesamtstrategie entwickelt, wie wir uns bewegen wollen. Aber wir haben halt also relativ klare Prinzipien. Und ein Prinzip, was wir machen, was wir auch mit allen Leuten, die hier aktiv sind, vorleben, ist halt nahbar zu sein. Also wir haben hier keine Schalträger. Ne? Also so, weißt du, sein Schalträger. Mm. Nicht dein Schal. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also halt die so auf Empfängen sich die Seidenschal umhängen.
Ja.
Das machen wir nicht. Wir haben hier Leute, die durch das tägliche Arbeiten immer wieder zeigen, dass wir tatsächlich reden. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn das erlebt wird, dass jeder so ist, dann ist das wichtig. Oder eine Kultur des Anpackens. Ne? Also wenn bei uns Sachen passieren, die getragen werden müssen, dann trägt das nicht der Praktikant, sondern dann tragen das alle. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
Mhm. Also nahbar, kommunikativ, anpacken. Gibt es so einen bestimmten Kriterienkatalog, den du hast, anhand dessen du entscheiden kannst, das ist ein Projekt, was für uns spannend ist, oder das sind Projekte, die wegpriorisiert werden können. Wie sieht so ein Entscheidungsprozess bei euch aus, dass ihr sagt, ja, das ist jetzt genau so ein Investigativprojekt beispielsweise, wo ihr richtig Ressourcen auch rein investiert?
Kann ich vielleicht mal was zu den Ressourcen sagen, die für so ein Rechercheprojekt notwendig sind? Also wir haben ein Rechercheprojekt, da sind wir jetzt relativ weit. Das war diese Geschichte mit der Papstklage, also wo der Papst verklagt worden ist. Das ist eine ziemlich große Geschichte. Da findet dann irgendwann eine Entscheidung statt, dass wir die Story machen. Da wird dann diskutiert in der Redaktion mit den ganzen Redakteuren, alle, die damit zu tun haben. Und wir reden darüber, wie wichtig was ist. Und dann brennt einer dafür. Und der sagt, das ist wichtig. Und dann ist die Entscheidung eigentlich nicht so machen oder nicht machen, sondern da ist einer, der macht das und der will das. Und wenn wir in der Organisation spüren, dass jemand das wirklich will, dann habe ich bisher selten erlebt, dass wir gesagt haben, nee, machen wir nicht. Also da habe ich eher erlebt, okay, wir gucken, wie wir die Ressourcen finden. Kommen wir zurück zur Papstgeschichte. So eine Story kann dann locker in der ganzen Umsetzung, grob geschätzt, 200.000 kosten, ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass der Wille da ist, dass die Notwendigkeit da ist, weil die Geschichte groß ist, weil die Resonanz wichtig ist, weil das um die Menschen, mit denen wir zu tun haben, wichtig ist, da kommt das Geld zur Arbeit. Also das ist nicht so, dass man erst die Kohle suchen muss, dann die Arbeit macht, sondern man macht die Arbeit und dann findet das Geld schon einen Weg zur Arbeit. Ne?
Auch das klingt sehr euphorisch und optimistisch, aber bringt mich tatsächlich zur nächsten Frage. Finanzierung. Ihr seid ja, ne, auf der Website kann man auch lesen, aus verschiedenen Revenue Streams finanziert ihr euch. Du sagst also, wenn inhaltlich das Projekt läuft, findet sich immer irgendein Geldgeber, sei es über Spenden oder über einzelne größere Stiftungen, dass ihr bei den Ressourcen da eigentlich weniger Probleme habt, Fragezeichen.
Gibt natürlich immer Probleme, das ist völlig normal. Und nur meine Erfahrung ist aus meinem Leben heraus, wenn ich etwas umsetzen will und ich bin davon überzeugt, dann kann ich mit Menschen reden und die Menschen werden überzeugt. Und wenn ich genug Leute überzeugt habe, dann ist bisher noch nie Geld ein Problem gewesen. Also klar, ich habe alle möglichen Probleme gehabt. Ne? Also auch Geldprobleme im Sinne von, oh, habe ich mal nichts zu essen. Mhm. Aber wenn ich dranbleibe und weiterkämpfe, dann kann ich Menschen überzeugen. Nehmen wir Einzelspenden. Einzelspenden ist für uns ein sehr, sehr wichtiger finanzieller Standbein geworden. Wir machen halt Arbeit und wir zeigen den Leuten, wir meinen das ernst. Und wenn ich das zeige, dann haben die Leute Solidarität mit einem. Mhm. Dann sagen die, okay, ihr macht das gut und wir geben euch auch was dafür. Ne? Und wenn es ein Kaffee im Monat ist, ne? Wir geben euch was. Und diese Solidarität können wir wieder nehmen und können daraus wieder die nächste Arbeit machen, wo dann wieder andere sagen, hör mal, das ist gut, das ist vernünftig, dafür geben wir was. Mhm. Und so entwickelt sich das weiter. Ich glaube, was bei uns nur anders ist, das ist, glaube ich, der einzige Unterschied tatsächlich, wir verkaufen nicht, also wir handeln nicht aus der Sicht, ich verkaufe. Mhm. Also ich sage nicht, was verkauft sich am besten, das mache ich. Das ist eine Logik, ne? Dann sagst du halt, okay, was mache ich? Was weiß ich, viele Klicks von einer nackten Frau verkaufen sich. Ach, machen wir nackte Frauenmagazine. Mhm. Das ist nicht unsere Logik. Unsere Logik ist, ist das notwendig? Mhm. Aber wenn wir das denken, ist notwendig, denken andere, das ist notwendig. Wenn viele denken, das ist notwendig, dann funktioniert das.
Mhm. Schaut ihr da auch auf den potenziellen Impact, den ihr im Endeffekt dadurch generieren könnt?
Ja.
Wie definierst du Impact?
Können wir den berichteten Missstand abstellen? Mhm. Können wir zum Teil der Lösung beitragen? Nehmen wir mal das, was ich am Anfang beschrieben habe, mit den lokalen Problemen. Das heißt, aus dieser Beobachtung heraus haben wir die Reporterfabrik aufgemacht. Die Reporterfabrik hat mittlerweile über 80.000 Einschreibungen. Das ist Europas größte Webakademie für Medienkompetenz. Wir werden die jetzt übersetzen in, ich weiß nicht, ich glaube 6 Sprachen wird die jetzt in den nächsten 2 Jahren, schätze ich, online gehen. Wir haben eine Veränderung. Wir haben Menschen da drin, die mit dem Wissen, was sie erworben haben, besser werden, besser arbeiten können. Wir tragen zur Lösung des Problems, was wir vorhin hatten, auf dem Dorf bei. Mhm. Wir inspirieren damit Leute in irgendeinem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und die sagen, ey, das können wir so machen. Und wir machen es anders. Die machen das nicht mit uns, die machen das so, wie die meinen. Und das gucken wir uns an. Welche Chancen haben wir? Und bleiben wir mal bei der Reporterfabrik. Das war halt das, was wir am Anfang überlegt haben, was möglich ist. Wir haben unheimlich viel Energie, Zeit und Kraft da reingesteckt. Und jetzt haben wir den Erfolg.
Mhm. Mhm. Welche Skills müssen denn, du hast ein paar Sachen schon angesprochen, Bürger, JournalistInnen mitbringen, um gute Geschichten zu entdecken, weiter zu vermitteln, um zuzuhören?
Da ist vielleicht auch ein anderer Gedanke erstmal wichtig, und zwar erstmal die Art der Gesellschaft. Es ist eine offene Gesellschaft, die dahinter steckt. Also jeder, der sich für eine offene Gesellschaft einsetzt, hat die Chance, sich dazu engagieren, darin was zu entwickeln. Einer, der sich für eine geschlossene Gesellschaft einsetzt, der wird das gar nicht können, weil er kann nicht mit den Leuten reden, mit denen er reden müsste, damit er erfolgreich wird. Das funktioniert nicht. Das ist technisch nicht möglich. Also wenn ich aber für eine offene Gesellschaft bin, in der Zugänge leichter werden, einfacher werden, heißt das, ich kreiere damit eine Gesellschaft, die Aufstieg ermöglicht. Jeder kann partizipieren. Ich habe in der Emanzipation mehr Leute, die einen Aufstieg erreichen können. Das bedeutet aber auch, dass mehr Leute absteigen. Mhm. Es gibt eine Chance, erfolgreich zu sein, aber es gibt keine Garantie. Ich kann scheitern. Mhm. Und das macht eine große Unsicherheit. Viele Menschen wollen nicht unsicher leben. Viele Leute wollen nicht aufsteigen oder sich einsetzen, sondern die wollen eigentlich in Ruhe leben und eigentlich soll sich am besten nichts verändern. Und diese beiden Seiten, das sind die beiden Seiten der Medaille. Also die Menschen, die sich für eine geschlossene Gesellschaft einsetzen, die sind ja nicht böse, sondern die wollen eine sichere Gesellschaft, in der möglichst wenig Unruhe herrscht, in der klar ist, wer steht wo, in der durch Emanzipation keine Unordnung entsteht. Mhm. Ne? Das ist so. Das ist ganz lustig. Ich glaube, das sind halt die beiden Grundprinzipien des Menschen. Der eine klettert vom Baum und guckt, was in der Steppe los ist. Ne? Der andere sagt, nee, erstmal warten, ob ein Löwe kommt. Und wenn der Löwe den wegfrisst, ne?
Sehr gut.
Ja. Und so geht man halt so stückchenweise nach vorne. Ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Und auf deine Ursprungsfrage aus diesem Gedanken, jemand muss für die offene Gesellschaft sein, der muss leistungsbereit sein. Der muss in der Lage sein, Niederlagen einzustecken, also Misserfolg zu haben. Mhm. Der muss trotzdem weitermachen, sich durchsetzen, aus seinen Fehlern lernen. Mhm. Und wenn man diese Voraussetzungen hat, dann ist die Tür offen. Aber nochmal, es gibt keine Garantie für Erfolg. Das heißt, auch wenn ich diese ganzen Sachen habe, ich bin offen, zugänglich, ich engagiere mich, ich habe Kampfgeist, ich habe eine innere Resilienz, mir sind viele Sachen egal, heißt das nicht, dass ich Erfolg habe. Dann kann ich auch Scheiße bauen und dann bin ich raus. Ne? Dann interessiert sich keiner für die Sachen, die ich mache. Mhm. Kann passieren.
Mhm. Inwiefern haben sich bei der Reporterfabrik, bleiben wir nochmal bei dem Projekt, inwiefern haben sich die Veranstaltungen, Workshops, Sitzungen, die ihr anbietet, verändert über die Jahre?
Ja, du lernst halt eine Menge. Ne? Also wie funktionieren Sachen? Wie kommst du so hin, dass die Menschen das auch wahrnehmen wollen? Alles fängt natürlich an mit einem Frontalunterricht. Ne? Also du denkst, also wir haben damals auch gedacht, so, ach, wir erzählen das, die Leute wollen das hören und dann funktioniert das. Mhm. Ja, dummerweise nicht. Mhm. Sondern man muss das interessant verpacken, man muss unterhaltend sein, man muss den Leuten Spaß machen. Die müssen Bock haben, die müssen mehr wissen wollen. Du musst die Leute aus einer rückwärtsgelehnten Haltung in eine vorwärtsgelehnte Haltung bringen, wo die sagen, gib mir das Wissen, jetzt. Mhm. Und da haben wir bei der Reporterfabrik nachher einen ziemlich großen Erfolg gehabt bei TikTok mit Wolf Schneider.
Stimmt.
Und das Irre ist halt, ne, Wolf Schneider widerspricht allen Prinzipien von TikTok und sonstigen sozialen Medien. Ein ganz alter weißer Mann, der höchst arrogant ist.
Stimmt, folge ich sogar, ja.
Überhaupt nicht nahbar, aber der eine Wahrheit sagt. Mhm. Und das noch unterhaltsam gemacht. Garantie für Erfolg. Und der hat halt sehr große Erfolge gehabt, ein paar Millionen Aufrufe bei TikTok. Dann bei Instagram ist er mittlerweile bei über 100.000 Followern. Das funktioniert. Und so lernen wir halt, wie wir uns da fortbewegen und deswegen auch, ne, wir alles, was wir machen, wird immer wieder neu gedacht, mhm. neu angefangen, verbessert.
Wie bereitet ihr in euch, also ihr habt ja auch Faktencheck, wie bereitet ihr in euch so auf die kommenden technologischen Herausforderungen vor? Das wird ja wahrscheinlich immer craziger. Was antizipiert ihr? Wie?
Ja, also wir haben halt, sehen halt Herausforderungen durch die künstliche Intelligenz. Da passiert eine Menge. Auf der anderen Seite passiert bei uns auch eine Menge. Im Endeffekt ist halt nur ein Werkzeug, nichts anderes. Das bedeutet bei uns beispielsweise, dass wir gerade mit den Regeln von Wolf Schneider eine eigene KI bauen, mit der wir redigieren können. Dadurch wird der Redigierprozess, der teilweise mehrere Stunden dauern kann, verkürzt auf wenige Minuten. Mhm. Die frei gewordene Zeit, die wir durch das Werkzeug, was wir bauen, frei haben, können wir da reinsetzen, Überprüfungen zu machen. Für mich ist die Grundlage von diesem Ganzen im Endeffekt eins. Egal wer lügt, kommt mit kurzen Beinen. Der hat keine Belege. Von der Idee des Faktenchecks aus ist das dann relativ einfach. Ich muss einfach nur Belege bringen. Und schon ist das Problem gelöst. Und die Idee ist nicht neu. Weißt du, das war die Idee, mit der sie angefangen haben, um 1500, als die Aufklärung losging, Gott zu hinterfragen. Haben sie gesagt, wo sind die Fußnoten von Gott? Ne? Mm. Gab keine. Ja, scheiße.
Das ist fängt halt so die Wissenschaft an. Diese grundlegende Idee der Wissenschaft. Ne? Also Quellen zu zeigen. Ja, aber das Problem ist ja leider Gottes nicht nur, die Quellen dann zu zeigen, beziehungsweise das Fehlen der Quellen darauf aufmerksam zu machen, sondern man wird ja schlimmstenfalls nicht mehr gehört, weil wir hatten es ja auch gerade, ne, wir haben US-amerikanische und chinesische Plattformen, die das dann über ihre intransparenten Algorithmen vielleicht auch nicht mehr so weitergeben. Das heißt also, eure Arbeit ist da und die ist dann vielleicht auch überschaubar, wie du das gerade besprochen hast. Ne? Ihr habt, glaube ich, gar nicht so die Angst, da mit neuer künstlicher Intelligenz umzugehen. Aber die Frage ist, ob ihr dann auch noch gehört werdet.
Ja, das ist halt auch, was das, das sind so Sachen, die verstehe ich halt auch nicht. Ne? Da bin ich vielleicht auch zu doof. Ich verstehe nicht, warum sich Leute auf soziale Medien fokussieren. das gehört einem nicht, das ist von anderen. Ja. Und wenn ich jetzt arbeite, frage ich mich, für wen arbeite ich? Ja. Arbeite ich für mich oder arbeite ich für ein soziales Medium? Ne, für TikTok oder wen anders? Wenn ich eine Reichweite aufbaue auf TikTok, mache ich die für mich oder für TikTok? Ich mache die für TikTok. Das ist doch klar, wie bei Twitter. Ne? Dann geht das hoch, hurra, Leute, Unternehmen stecken da Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Euros rein, um auf TikTok eine riesen Reichweite zu kriegen. Dann kommt ein Verrückter, sagt alles scheiße, bumm, die ganze Kohle verloren. Wie kann man so bescheuert sein? Und stattdessen muss man eigene Reichweiten aufbauen. Reichweiten, die ich kontrolliere, die wir kontrollieren, die der Sender kontrolliert. Und wenn ich das mache, ist das super. Ich habe gerade gesagt, im lokalen Raum, wer hindert einen dran, auf ein Blatt Papier mit Kartoffeldruck deine Nachrichten zu schreiben? Keiner. Mach doch das. Oder mach eine eigene Zeitung vor Ort. Oder wenn du das nicht willst, mach ein Newsletter vor Ort. Aber mach was, was du selbst kontrollierst. Und wenn du das selbst kontrollierst, dann kriegst du, was weiß ich, hast du 10 Abos, hast du 15, hast du 20, hast du 50, hast du 100, hast du 200, hast du 500, das sind deine. Und darauf kannst du aufbauen. Und das ist halt das, was mir, scheiß auf die Algorithmen, ey. Wenn ich mit Algorithmen nichts zu tun habe, ist alles prima.
Ja, und auf der anderen Seite hast du ja aber gerade gesagt, bei Reporterfabrik ist es halt auch schön, wenn ihr es schafft, eine Followerschaft oder eine Videos zu generieren, die 500.000 Aufrufe haben. Das ist ja auch dann die Kehrseite wieder oder das Positive.
Genau, das ist halt das, was ich nutze. Aber nicht das, wovon ich mich abhängig mache.
Ja, das stimmt.
Ich nutze das. Ich gucke, was geht, was kann ich machen, aber ich mache mich nie abhängig. Und jederzeit bin ich in der Lage zu sagen, nein, ich mache das anders. Ich habe die Kontrolle über mein Handeln. Und wenn ich mich der Kontrolllosigkeit ausliefere, dann ist es halt fatal. Ne? Da gibt es ja genug und Organisationen, Weiß hat doch jetzt gerade Bankrott angemeldet. Ja, scheiß Idee gehabt. Ne? Die haben ein tolles Produkt gehabt, super, aber komplett abhängig von anderen. Ne?
Ja.
Und dann geht man halt kaputt, ne? So passiert das.
Ja, die haben, glaube ich, gestern Insolvenz angemeldet und konnten, weil sie ihre Kredite nicht mehr tilgen können. Aber da sind wir wieder beim Thema Finanzierung. Ne? Ist gut und schön, wenn man versucht, erstmal mit 50 oder mit 10 Leuten, die einen hören, anzufangen. Aber im Endeffekt muss es ja doch irgendwie auch mein Essen bezahlen, meine Miete bezahlen. Wo siehst du da die Zukunft, wenn ich das jetzt mal so groß fragen darf, im Journalismus? Weil wir im Moment ja wirklich nur entweder Abos oder Advertising haben und dann eben eine stiftungsfinanziert tolle Beispiele sehen, aber
es gibt unterschiedliche Varianten von dem, was man machen möchte. Ne? Also jeder möchte was anderes tun. Was ich mich gerade frage, ist, ob ich reich werden will. Ich bin jetzt 50, ich mache das jetzt eine ganze Zeit und ich denke so, ja, ich arbeite halt, verdiene auch Geld, ist alles gut, kann auch so weiterarbeiten. Aber da draußen liegt eine Bonanza. Da ist der ganze Hof voll Gold. Und da muss man nur hingehen, das aufheben. Und ich frage mich halt tatsächlich, warum ich das nicht einfach mal mache.
Ja.
Das ist verrückt, aber das ist so. Lass mich dir zwei, drei Beispielen erklären. Wenn wir im lokalen Raum den Zusammenbruch von lokalen Öffentlichkeiten haben, übergreifenden Öffentlichkeiten. Ne? Ich rede nicht von Teilöffentlichkeiten. Ich habe im lokalen Raum eine Stadt, 30.000, 50.000 Einwohner. Die 50.000 Einwohner haben keine funktionierende innere Kommunikation mehr. Du hast halt, sagen wir mal, 40% Ausländeranteil in einer mittelgroßen Stadt, 60%, weiß ich nicht, länger schon hier. Da gibt eine Zeitung, die macht mit einer Auflage von, was weiß ich, sagen wir mal 6.000, das ist eine gesunde Auflage, deckt die ab von diesen 60%, 30%. Da findet keine Kommunikation mehr statt. Jetzt gehst du hin und sagst, ich mache für diese 70%, mache ich ein Medium, was die untereinander in Gespräche bringt. Ich mache vor Ort Events, ich bin auf dem Marktplatz, ich mache ein Medium für die. Du brauchst technisch, die Markteintrittshürde ist halt super gering. Die liegen bei, was weiß ich, sagen wir mal 500, 600 Euro, vielleicht 1.000 Euro. Du fängst an, Relevanz zu erzeugen, indem du halt wirklich Geschichten machst, die die Leute wirklich interessieren, haben wollen. Du hast dieses Zuhören gemacht. So, da machst du für die ein Medium, kriegst vielleicht 500, 600 Abos. Von jedem Abo nimmst du 10 Euro, also 5.000 Euro. Das ist deine Kohle, das ist dein Break-Even. Und dann schaffst du da 1.000 Abos. Hast du 5.000 Euro Gewinn. Machst du 2.000 Abos. Mhm. Hast du 20.000. Dann kannst du einen zweiten Kollegen einstellen. Gleichzeitig hast du das Geschäftsmodell der Tageszeitung auseinandergenommen. Du trennst Abo-Verkauf von Anzeigenumfeldverkauf. Mhm. Den Anzeigenumfeldverkauf lässt du komplett bei, was weiß ich, soll Facebook haben, Google, die können das sowieso besser. So mit Targeted Audiences und so ein Quatsch. Du gehst nur auf den relevanten Abo-Inhalt. Dann werden die Leute merken, wenn du 2000 Leute hast, dass dein Medium das ist, was die Kommunikation in der Stadt trägt. Dann fangen die an, das wichtig zu nehmen. Dann wird das für die eine Instanz. Sobald das soweit ist, kannst du 3000 Abos kriegen in so einer Stadt. Die Zeitung, die zielgruppenorientiert arbeitet, kann sich in so einer Situation überhaupt nicht wehren. Weil die müssen ihre Zielgruppe bedienen. Und dann mit einmal ist das, was du gemacht hast, das dominierende Ding als Community-Journalist, also als, wie nennt sich das? Ja, Community-Journalist. Du bist der, der die Community informiert. Du bist der, der für die Community da ist. Für die Menschen in der Stadt. Ja, da hast du pro Stadt kannst du um die 10 Mille, würde ich sagen, machen. Du kannst knapp, also nicht, 300 Städte in Deutschland so bearbeiten. Da ist eine Menge Kohle. Und deswegen spreche ich die ganze Zeit von der Gründerwelle. Ich bin ja nicht der Einzige, der das sieht. Da sind viele Leute, die das sehen. Und da sind genug, die das ausprobieren. Und der eine probiert das so, der andere so. Und der, wie immer, wenn viele Leute vieles ausprobieren, wird einer Erfolg haben. Und sobald der eine Erfolg hat, macht der nächste das, zack, 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 hast du eine Gründerwelle.
Das ist ja das, was ihr auch mit B2B zumindest auf der technologischen Seite anbietet, ja. Diese Open-Source-Plattform.
Das ist der Gedanke dahinter. Weil ich das seit einigen Jahren sehe, habe ich gesagt, okay, was braucht man, damit man das machen kann? Du brauchst ein ganz einfaches technisches System, in dem du in der Lage bist, als alleiniger Mensch das ganze Wissen, was du brauchst, um so eine Community als Journalist zu bearbeiten, wo dir die Arbeit abgenommen wird. Dass du halt nicht, weiß ich, 3 Tage die Woche dich damit beschäftigen musst, sondern halt darunter gezogen wird auf 4 Stunden pro Woche, damit du die anderen Sachen machen kannst. Das ist der technologische Aspekt. Der zweite Aspekt ist das Wissen, das Know-how. Das ist das die Reporterfabrik. Da kannst du halt die Techniken lernen und lesen. Das dritte ist die das Gründerdenken. Da haben wir jetzt von Korrektiv ein Start-Hub gemacht, also ein Hub für die ganzen Starter. Das kommt dann, dann hast du halt rechtliche Rahmenbedingungen, die sich ändern. Du hast ja die Voraussetzungen. Und ich sehe das und deswegen bereiten wir das die ganze Zeit vor, damit möglichst viele Menschen da mitmachen können. Toll. Weil zu dem Zeitpunkt, wo die lokalen Medien schließlich in ihrem Schrumpfprozess unter die Schwelle kommen, wo die das Modell nicht mehr tragen können, zerbricht dieses Modell aus Lesermarkt, Anzeigenmarkt. Und dann hört in der Stadt die Aufklärung auf. Und in dem Augenblick ist die Chance da für alle anderen.
Ja.
Darauf müssen wir uns vorbereiten.
Hast du da Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst? Also siehst du das in anderen Ländern, dass es da Initiativen gibt, die das ähnlich anbieten?
Nee, also was ich sehe, ist, dass es so Einzelne gibt, die natürlich die Chancen nutzen. Klar, das ist. Es gibt auch Große, die die Chancen sehen und nutzen. Aber dass eine Organisation sagt, wir bereiten das systematisch auf, wir haben das aufgeteilt in die einzelnen Sektoren und jeder dieser einzelnen Sektoren gehen wir an und setzen das systematisch um. Wir wissen, das ist ein Haufen Arbeit, aber das ändert ja nichts daran. Und ich muss nochmal drauf kommen, ne? Dahinter steht ja auch dann Publix als Haus. Ne, wo dann die einzelnen Stränge zusammenkommen. Mit Publix bauen wir dann einen Leuchtturm, wo die Leute sich hin orientieren können, wo die sehen können, ah, da passiert das. Den Leuchtturm, den bauen wir so groß, dass der in andere Länder hinausreicht. Wir bauen das so fett, wir machen das so stark, dass wir ähnliche Konzepte in ganz Europa eröffnen können. Mhm. Und das funktioniert, da bin ich von überzeugt. Weil das ist wieder, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Wenn du das Richtige tust, kommt die Kohle von alleine.
Bestenfalls. David, zum Schluss noch ganz kurz, wo nimmst du deine Inspiration her? Wie sieht deine Medienrezeption aus? Wie kannst du auch mal abschalten? Wie kann man sich das vorstellen bei dir?
Ja, also erstmal gehe ich angeln, da habe ich Spaß dran. Und dann habe ich einen Kaffeewagen aufgemacht, da cool. verkaufe ich Kaffee.
Dann haben Obwohl wir, das ja auch ein bisschen Arbeit ist, oder? Weil du
ach, Kaffee verkaufen. Kaffee trinken und Kaffee verkaufen, das geht. Dann haben wir da ein Kino aufgemacht, dann haben wir jetzt ein eigenes Kino.
Cool.
So ein Open-Air-Kino, das war lustig. Da haben wir, konnte ich die Kirche bei uns in Bottrop überreden, dass die außen auf dem Marktplatz eine Leinwand an die Kirche getackert haben. Cool. Und da können wir jetzt Kino gucken. Wir machen eine Menge. Dann haben Kollegen eine Brauerei aufgemacht. Da mhm. sind wir öfter. Mhm. Und das ist halt so, man hängt halt mit den Kollegen rum mhm. und denkt sich Sachen aus. Ne? Und dann
also so sehr community-gedriven.
Ja, genau, das ist halt meine Kumpels.
Sehr schön. David, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine ja. Zeit und deine spannenden Antworten und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg.
Ja, danke. Ich hoffe, das war nicht zu Aluhut-mäßig.
Überhaupt nicht.
Danke. Alles klar, danke. Ne?
Ciao.
Rat ab für dein Startup. In diesem Podcast spreche ich mit Gründern, um zu verstehen, wie sie ticken und was sie ausmacht. Finden wir es gemeinsam heraus. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Mein Handle ist Lynda420. Das ist LYNDA420. Ich bin Lynda Rath und wir hören uns bei der nächsten Sendung wieder. Tschüss!